Wenn ich als drüben im Gemeindehaus die Mütter mit oder die Väter mit den Kindern sehe, dann weiß ich, was alles an Mühe dahinter steckt, bis man sich aufmacht in den Gottesdienst. Ich freue mich, dass Sie alle heute Morgen von nah und fernes gepackt haben. Ich möchte eine Gruppe besonders begrüßen von Knotstadt Enheim. Sie wissen doch, wo das liegt. Ich habe mich vorhin erkundigt. Unterfranken, südlich von Würzburg. Und die machen heute einen Ausflug nach Stuttgart und haben gesagt, uns interessiert nicht die IGA, sondern zuerst wollen wir in den Gottesdienst kommen. Und da freuen wir uns richtig und heißen euch herzlich willkommen in unserer Mitte. Und jetzt singt ihr. Jetzt ist schön, dass ihr ein Lied singt zu Beginn. Bitte euch. Das ist der Pfarrer Gölkel mit seiner Frau.
Als sicher bekannt ist, das Lied Ins Wasser fällt ein Stein. Und das singen wir, wir bleiben so dabei sitzen, aber wir wollen Sie einfach mit diesem Lied grüßen.
Ins Wasser fällt ein Stein, das Heim still und leise und fließt der Bach so klar.
Heute Morgen haben sicher viele von Ihnen die Losung gelesen. Ich will sie noch einmal lesen und Sie alle damit grüßen. Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da. Ihre Zunge verdorrt vor Durst, aber ich, der Herr, will sie erhören. Ich habe heute Morgen spontan gedacht, da will ich Sie noch mal grüßen im Gottesdienst. Das will unser Herr heute erfüllen. Christus spricht, wen da dürstet, der komme zu mir. Und trinke. Wir wollen miteinander singen, O komm, du Geist der Wahrheit. 108, die Verse 1 bis 4. 108. Du, unser lieber, freundlicher Herr, wir wollen dir danken, dass wir an diesem Morgen dir begegnen dürfen. Und vor dir und in deinem Licht wird uns erst bewusst, was uns fehlt. Wir haben Durst, Durst nach richtigem Leben. Und wir sind so traurig, dass wir so schlecht das umsetzen können. Auch in den vergangenen Tagen, wo wir oft so weit von dir weg waren, wo wir uns oft verloren haben in so viel nichtige Dinge und wo wir dein Wort gebrochen und missachtet haben. Herr, wir wollen zu dir kommen, damit du alte Schuld auslöscht und vergibst und uns heilst und uns wieder ganz rein machst. Und gib uns heute eine Glaubensstärkung von dir. Komm du mit deinem Geist der Wahrheit. Zeige bei uns, was falsch ist, was korrigiert werden muss. Aber gib uns auch Stärkung, Ermutigung und Freude an dir, dass wir ganz neu wirken können mit dir und für dich. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen.
Wie fährt er am Morgen her?
Wir lesen Worte Jesu aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, wenn Sie Ihre Bibeln in die Hand nehmen. Sie haben immer mehr, wenn Sie mitlesen. Zur Zeit Jesu hat man immer laut gelesen. Das wäre erst ein Tiefgang bei uns wieder. Da wird man noch mehr mitgehen. Aber jetzt lese ich allein. Und zwar geht es darum, wie uns das immer wieder rührt, wenn Kinder von uns was erbitten, ob sie nun Tante oder Onkel sind oder Oma oder was das ist. Wir haben ja so ein gütiges Herz Kindern gegenüber. Und da sagt Jesus, wie viel mehr der ewige Gott, der euer Vater sein will. Dieses unvergleichliche Bild der Vertrautheit Gottes, die er mit ihnen sucht. Vers 9 bis 11, bis 13. Jesus sagt, ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das Wort wird immer verballhornt, wenn man mal irgendwas sucht, einen Schlüsselbund und sagt, wer sucht, der findet. Das stimmt ja meistens bei unserem Suchen nicht, das stimmt doch bloß bei Gott stimmt's. Nur dort, wer sucht, der findet. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist doch schön, wenn unsere Kinder so mitmachen in unserem Gottesdienst. Wir singen jetzt 511, Vers 1 bis 3 und entlassen unsere Kinder. Und die Plätze vorne, drei Reihen, können wieder besetzt werden. Auch hier hat es noch ein paar freie Plätze. Wenn Sie, die noch sitzen wollen, jetzt einfach vorkommen. 511, 1 bis 3. Wir predigen zurzeit über das Kapitel 8 des Römerbriefs. Es hat manche unter uns, die haben das Kapitel auswendig gelernt. Wer noch die nötigen grauen Zellen hat, der soll das tun. Es gehört zum ganz großen Schatz unseres Glaubens. Und nun haben wir heute Vers 12 bis Vers 17. Wenn Sie wieder in Ihrer Bibel mitlesen, wird das von Gewinn sein. Ich habe letztes Mal dann gehört, dass jemand mitlas und sagte, da steht gar nicht mehr das Wort Fleisch, das ist doch überrevidierte Text, den man dann wieder zurückgenommen hat. Und da steht ein gutes Wort für Fleisch immer drin. In Ihren ausgelegten Bibeln zum Teil, da steht statt Fleisch Eigenwillen. Ich weiß nicht, ob Sie Ihren Eigenwillen kennen. Ich vermute, Sie haben auch Kriegszustand mit Ihrem Eigenwillen, hoffe ich, dass Sie nicht willenlos preisgeben. Davon wollen wir heute einiges hören. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Es ist wunderbar, wie der Paulus herzlich plötzlich redet. Für Juden waren die Nichtjuden ja eigentlich Hunde. Und Hunde sind nicht so was Nettes wie das, was sie in ihrer Wohnung züchten. Sondern das waren damals Wildhunde, streunende Hunde. Und der Paulus sagt zu seinen römischen Freunden, Brüder, Frauen oder Männer, das war die Herzlichkeit, die Brüderlichkeit, die Liebe. Denn wenn ihr nach dem Eigenwillen lebt, nach dem Fleisch, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Eigenwillen, so des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen dann, wenn das Gespräch ein wenig vertrauter und offener wird, sagen sie, wissen Sie, ich kann nicht glauben, weil ich so viel Schweres erlebt habe. Und ich muss sagen, das verstehe ich. Ich kann meine Erlebnisse nicht vergleichen mit dem, was andere durchmachen, aber ich kann mitfühlen von dem, was ich erlebt habe. Und da wissen wir, wie das oft ein Schock ist, wie das uns in die Tiefe drückt. Können Krankheitsnöte sein, Böses, was einem Menschen zufügen, Enttäuschungen. Denken Sie, was geschieht heute in Irrenanstalten, was geschieht heute in den Schlachtfeldern der Welt, was ist heute dort, wo Menschen hungern? Werden Sie denn damit fertig? Ich verstehe doch, wenn Leute sagen, und du singst da deine Lieder, wie wirst du damit fertig? Ich will Ihnen eine Antwort darauf geben. Die ersten Christen von Jerusalem hatten ein furchtbares Schockerlebnis. Über Nacht brach fanatischer Hass, der immer so im Verborgenen schon in Jerusalem seit der Kreuzigung Jesu da war, plötzlich los und in einer Lynchjustiz wurde der größte Evangelist der urchristlichen Gemeinde, ein sozialtätiger Mann namens Stephanus, gesteinigt. Und die Christen haben in einer Panikreaktion ihre Wohnungen verlassen, sind, wie sie nur konnten, mit dem Schiff ins Ausland gefahren, nur um ihr Leben zu retten, wenn ich nur meine Kinder wenigstens am Leben erhalten kann. Wenn ich das erlebt hätte, damals, ich wäre ein Leben lang mit dieser Sache nicht fertig geworden. Mein Haus ist mir geraubt. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Meine Fotoalben, meine Bibliothek oder wissen Sie, was sie an Schönem haben, mein schönes Zimmer, meine schöne Garnitur. Und da steht in der Bibel drin, in der Apostelgeschichte, die von diesen Flüchtlingen, die nach Antiochien kamen, es war damals die drittgrößte Stadt der Welt, am Orontes, eine Hafenstadt, in Phönizien, die redeten kein einziges Wort von dem, was sie Schweres erlitten haben. Nicht, dass sie das nicht bewegt hat, das hat die auch aufgewühlt. Sondern die hatten etwas anderes, was viel, viel stärker in ihrem Leben gewirkt hat. Das hat sie erfüllt gemacht und das konnten sie überhaupt nicht vergessen. Die anderen, die Bewohner von Antiochien, denen ist das aufgefallen. Die haben den spöttischen Spitznamen den Menschen gegeben, weil die immer wieder aufs gleiche Thema kamen. Wissen Sie, wie das hieß, der Spitzname, den die bekamen? Christen. Weil die immer bloß von Christus reden. Die hatten nur ein Thema, Christus. Die redeten nicht über das Leiden, die redeten nicht über das Schwere, nicht über das Unrecht, über die Gemeinheit der Menschen. Sie reden von Jesus Christus, dem Messias. Ich hoffe, dass das in Ihrem Leben genauso ist. Dass Sie Jesus Christus kennen. Und erlauben Sie mir, dass ich in allen Predigten und Bibelstunden Ihnen nichts anderes sagen kann. Und da werden Sie ein Leben lang nicht fertig im Staunen. Und so war es auch bei Paulus. Wenn er gepredigt hat, wenn er wohin kam, wenn er Briefe schrieb, alle Briefe gehen immer wieder auf den Punkt zu, dass er den Menschen zeigen will, wie wunderbar, wie stark, wie mächtig Jesus ist und wie Jesus Christus sich uns ganz schenkt. Jetzt habe ich 3 Punkte herausgegriffen aus dem, was Jesus uns gibt, und die möchte ich heute Ihnen erläutern. Das erste: Jesus hat eine grenzenlose Kraft. Also ich brauche immer wieder die Kraft Jesu, weil ich mit meiner Kraft so oft am Ende bin. Mit meinem Können, mit meinem Vermögen. Ich lade andere immer wieder ein und sage, komm, bei Jesus darfst du schöpfen. Heute die Losung. Wer Durst hat, komme und trinke, hol dir doch, was du brauchst. Man redet ja heute viel von Energieproblemen. Da meint man Strom und Öl und ja die ganzen Ressourcen, die Kräfte dieser Welt, die reichen nicht mehr lang. Die Energie wird knapp. Ich habe den Eindruck, die Energie des Menschen ist die knappste. Meine Energie. Und manchmal frage ich mich, ob ich das alles schaffe, was vor mir liegt. Manchmal habe ich sogar große Sorge, ob ich meinen Glaubensweg durchstehe, ob ich die Energie habe. Nein, ich habe sie gar nicht. Ich habe doch die Energie nicht. Aber ich bin so froh, dass ich von der Energie Jesu schöpfen darf und dass mein ganzer Glaube damit umschrieben werden kann, dass ich in Christus bin, mit ihm lebe, alles mit ihm anpacke, mit ihm wage, ihm vertraue, mich ihm ganz schenke. Nun werden viele von Ihnen sagen, ja, ich habe auch schon um Kraft gebetet. Ich habe um Kraft gebetet und er hat mir keine Kraft gegeben. Ich denke jetzt an die Alten und an die Kranken, die sagen, ich habe oft gebetet und ich bin schwach geblieben. Deshalb muss ich es Ihnen erläutern. Unser Herr gibt uns oft die Kraft nicht so, wie wir sie wünschen. Wir wünschen uns immer wieder, dass unser altes Leben noch einmal restauriert werde, wie ein Jugendleben, dass wir noch mal daherkommen wie die 17-Jährigen. Dass wir noch mal sprühen von dieser alten Vitalität unseres irdischen Lebens. Und der Herr will das nicht. Ganz bewusst hat er ja auch seinen Apostel Paulus schwach und krank gelassen. Damit umso mehr die unsichtbare Kraft Gottes zum Zuge kommt. Die kann man nicht äußerlich sehen. Und da passierte was. Ein äußerlich schwacher Mensch verfügt dennoch über eine Vitalität, über eine Ausstrahlung, die man so äußerlich gar nicht beurteilen kann. Das sind die geheimnisvollen Wirkungen unseres Herrn. Sind Sie auch schon mal beim Auto losgefahren und hatten die Handbremse angezogen? Ist nicht gut. Also nicht, dass Sie es nachher probieren. Aber das kann man ja noch machen. Man denkt, hey, der heute zieht er gar nicht richtig, gell? Ah, ist so blöd, da wird irgendwas kaputt sein. Und man merkt es dann, wenn die hinten huben, weil es da qualmt, muss aufpassen, dass das ganze Auto in Flammen steht. Die Handbremse ist angezogen. Lassen Sie mich dieses Bild mal nehmen. Wenn uns Jesus seine Kraft gibt, da gibt es bei uns eine Bremse und die blockiert meist alles. Was ist diese Bremse? Unser Eigenwillen. Unser Fleisch. Bei Fleisch denken Sie immer an ihre sündlichen Neigungen. Und da rede ich auch gern drüber. Liebe Schwestern und Brüder, es ist so traurig, dass in unser aller Herz sich so massive Sünde finden kann, selbst im frömmsten Leben. Böse Dinge, unreine Dinge, Zwietracht und Hass. Aber Jesus denkt nicht nur an diese massiven Sünden, wie ich sie mal nennen will, die das Wirken der Kraft Jesu blockieren, sondern das ist mein Ich. Ich bin so träge, ich bin so irdisch denkend immer. Ich will immer bloß Erfolg, ich will meine Ehre, ich will meinen Ruhm, ich will selber wirken, mein Name muss dort stehen. Und Sie wissen doch, wie das bei uns allen ist. Wir halten doch das Werk Jesu auf. Wir sind manchmal so störrische Leute, jetzt sagen wir mal, mit unserem Fleisch und mit unserem Eigenwillen. Und wenn Jesus uns seine Kraft gibt, dann will er, dass wir unser Fleisch töten. Es gehört also mit dazu, mit dem Gebet, Herr, gib mir Kraft. Und ich weiß, dass viele von den alten Menschen erst dadurch im Glauben gereift sind, dass Gott ihnen viel durchgestrichen hat von dem, was sie bisher gemacht haben. Und je mehr er von unserer äußeren irdischen Kraft wegnimmt, entdecken wir erst diese überwältigende Kraft Jesu, mit der er kann alle Dinge sich untertänig machen. Die ist grenzenlos, die Kraft Jesu. Und die dürfen Sie nehmen, mit der können Sie wirken. Und ich kann Ihnen sagen, Ihr Leben wird erfüllt sein bis zur letzten Minute Ihres Lebens. Gott setzt Sie zum Segen, dass Ihr Leben Frucht bringen kann, blühen kann, dass es wirklich Bedeutung hat für andere. Jetzt will ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Vielleicht wird es in der Geschichte am besten deutlich. Im letzten Jahrhundert lebte in Russland der Hofmarschall des Zaren, der Graf Korff. Und er fuhr als reicher russischer Graf zur Weltausstellung nach Paris. Man hat ihn begeistert, was er alles sah. Und dann kam er in so einen kleinen Kiosk und da war Bibelausstellung. Und er kannte die Bibel nicht. Er war orthodoxer Christ, aber Bibel hat er nie gelesen. Und da traf er ein paar Christen, die ihm das Wort lieb machten, und dann hat er 3000 Johannesevangelien nach Russland mitgenommen. Und er hat sofort begriffen, wenn ich Jesus gehöre und die Kraft Jesu mein Leben will, dann muss ich mein ganzes Leben, so wie ich lebe, umkrempeln. Für ihn, als ein Mann, der das liebte, wissen Sie, das feine Essen aus goldenen Tellern und die großen Hofgesellschaften und Ehre und Titel, wie das war am Ende des letzten Jahrhunderts, er hat die Kutscher in den Salon geholt, dass bald seine alten Adelsfreunde nicht mehr kamen, weil sie sagen, in dem Salon stinkt es nach Pferdemist. Und der Graf Korff, der ging zu seinen Dienern in die Wohnung und hat sich um die Kinder gekümmert. Und das hat gar nicht lang gedauert. Da war er und seine Freunde, wurden des Landes verwiesen. Man hat ihn im christlichen Russland Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder ihr unterschreibt nichts mehr an Glaubensbetätigung. Das war dieser große Lord Redstock, der damals in den Adelskreisen Russland evangelisiert hat. Alle mussten des Landes verwiesen sein. Oder jetzt auch die Adligen, ihr müsst auch des Landes gehen, wenn ihr noch weiter eure Versammlungen halten wollt. Der Graf Korff ging, der Verkehrsminister Bobrinsky, der Oberst Paschko, die Fürstin Lieven, die in Korntal beerdigt ist, alle haben das Land verlassen. Und der Graf Korff schrieb später, es fiel mir unheimlich schwer, das Sterben meines Fleisches. Wissen Sie, was das ist? Das war sein Leben, Adel, Anerkennung, Macht. Und dann hier als ein heimatloser Fremder zu leben. Und sagt, ich habe erst gemerkt, in der Revolution der Kommunisten, ich hätte sowieso diese Dinge gar nicht retten können. Aber mir ist deutlich geworden, Jesus gibt viel, viel mehr, als er von uns wegnimmt. Und das Ausstreichen des Alten, das macht reich. Haben, als hätte man nicht. Und das Entscheidende muss man im Leben gewinnen. Ich möchte Sie heute, wo ich von der Kraft Jesu rede, einfach bitten, dass Sie Ihrem Fleisch, Ihrem Eigenwillen den Krieg erklären. Und wissen, dass der Teufel, der Satan, das hat der Graf Korff auch in seinen Worten immer gesagt, der nistet sich da ein in unserem alten Wesen. Und da müssen Sie einen Kampf führen und sagen, ich will Christus gewinnen in meinem Leben. Ich will nur mit ihm leben. Und wenn in meinem Leben viel mir durchgestrichen wird, und ich rede nochmal von all dem Schweren, das viele erleben, ich will es nicht bagatellisieren. Christus wird immer größer als jeder Verlust, den er ihnen zumutet. Es ist oft so, dass es bitterschwer ist, was man loslassen muss. Aber Jesus Christus will ihnen noch mehr bedeuten, wie diese Leute damals, die Flüchtlinge, die nach Antiochien kamen. Jetzt das Zweite, was ich entdecke in diesem Wort. von Christus, mit Christus leben. Das erste war eine grenzenlose Kraft, jetzt das zweite, eine unbändige Freude. Unsere jungen Leute oben, die muss ich jetzt ansprechen. Ich habe große Schwierigkeiten heute, wenn die jungen Leute da sind. Ich freue mich ja, dass da oben alles voll sitzt, auf den billigen Plätzen da. Aber mit jetzt dem, was ich sage, können die mich nicht verstehen. Denn ich rede als ein Gebrannter. Ich habe nämlich einen Vers aus diesem Wort als Konfirmationsspruch bekommen. Und da habe ich Jahre gebraucht, bis ich mich mit meinem Konfirmator wieder im Geist versöhnen konnte. Denn mich hat das geärgert, das Konfirmationswort hat mich gar nicht gepasst. Ich sage, das ist das Schönste, was es gibt. Da stand nämlich was vom Kind drin, welche der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Kinder. Und ich wollte als 14-jähriger Bursche doch kein Kind mehr sein. Das war das Schlimmste, was man mir sagen konnte. Und ich weiß, junge Leute, die wollen doch von mir aus Manager sein und Leute, die was im Leben leisten, wollen doch keine Kinder mehr sein. Die sagen, lieber lasse ich Vater und Mutter zu Hause sitzen und reise in die weite Welt. Ich will doch kein Kind mehr sein. Das Wort Kind ist für die anstößig. Die drüben, die wissen, erst wenn man wieder selber Kinder hat, versteht man, dass bei dem Kind ja nicht das Kindisches entscheidend ist, sondern das Vertrauensverhältnis. Und jetzt, wenn ich so einleite, verstehen es vielleicht auch unsere jungen Leute. Denn das war ja der höchste Ehrentitel Jesu, dass er Sohn Gottes war. Dass er mit dem Vater, mein Vater, in einem unvergleichlichen Verhältnis war. Da war nichts Kindisches drin, da braucht man keinen Puppenwagen dazu, Puppenstube. Nicht? Wenn Jesus sagt, ich wirke und mein Vater wirkt auch. Und jetzt ist doch groß, dass uns Jesus ein solches Verhältnis mit dem ewigen, mächtigen Gott, der Himmel und Erde regiert, schenkt. Wir dürfen mit Gott in einem ganz vertrauten Verhältnis sein. Wir dürfen ihm einfach sagen, was uns bewegt, und er kümmert sich um uns. Noch einmal, manche sagen, seit ihrer psychotherapeutischen Behandlung können sie das Wort Vater nicht mehr hören oder Mutter, weil sie da so Urerlebnisse ihrer Kindheit haben. Das hat mit ihren Eltern nichts zu tun, da verstehe ich sie. Auch jedes Kind ist geschockt von seinem Vater, wenn ich nur an mich denke, was man alles eben anderen mitgibt. Gut, Sie sollen von irdischen Menschen ausdenken. Das bei Gott ist ein ganz eigenes Verhältnis, aber Sie können schöner nimmer umschreiben. Das schönste Liebesverhältnis, das vertrauteste, so wie Kinder der Mutter auf den Schoß kriechen, wie die Mutter am Rockschoß packen. So darf ich mit Gott leben. Viele von Ihnen kennen das nicht. Wir haben in der vergangenen Woche manche Gespräche geführt und hat mir jemand gesagt, sagen, wissen Sie, ich glaube an Gott, ich lese auch ab und zu in der Bibel, aber für mich ist das ein Pflichtgefühl. Und genau das steht hier drin, so darf es nicht sein. Sie sind ja gut erzogen mit der Kinderstube und da wurde Ihnen gesagt, wie man Dankeschön sagt und dass man sich beim Einwohnermeldeamt registrieren lassen muss und seine Steuererklärung pünktlich ausfüllen muss. Da gibt es Gebote dieser Welt und da hat man auch gelernt, man soll irgendwie an Gott glauben. Da gehört das Christliche irgendwo dazu. Und das ist so, der Obrigkeit schuldet man das und so machen viele ihr Christsein als eine Dienstleistung. Sagen, ich glaube ja auch, dass es einen Gott gibt und dem will ich ja dienen. Das ist der Knechtsgeist. Da sind Sie bei einer guten Sache, ich muss ja mal für Gott ein Opfer bringen. Wissen Sie, dass Jesus Ihr Herz will. Und Sie sind beim Glauben noch nicht durchgedrungen. Ich möchte Ihnen aber Appetit machen, zur Freude. Wie Sie so sagen können, so wie ein Kind sagt, meine Mama mag mich. Die mag mich halt. Und ich weiß doch, dass der ewige Gott mich lieb hat. Ich weiß mich von ihm umsorgt und getragen. Und wenn ich auch nicht mehr weiter weiß und wenn mein Leben so richtig Ruhe in seinem Frieden, ist das nicht herrlich? Eine unbändige Freude, das ist doch die Freude Jesu, meine Freude, dass ich sagen kann, mein Gott und mein Herr, das ist ein Besitz, der gehört mir, so wie ich ihm gehöre. Schwerste für ein Kind, wenn es dann sagt, ich habe niemand in dieser Welt, dem ich ganz gehöre. Und trotzdem würde ich sagen, jeden, der jetzt drunter leidet, vielleicht sitzt jemand bei uns, der sagt, ich bin als Waise aufgewachsen, ich hatte immer noch Pflegeeltern. Die irdischen Beziehungen sind nicht mal das Wichtigste,
sondern dass ihr Glaube ruht in der ewigen Gottesbeziehung, dass sie Frieden haben, in ihm sagt, mein Gott, das ist Vater und Mutter für mich, da habe ich Geborgenheit, was auch geschieht. Ich weiß, dass er mich führt, ich liebe ihn. Es braucht gar nicht viel, es ist so ein herzliches Verhältnis. Das können Sie nicht produzieren, Sie müssen bloß einmal anschauen, was er Ihnen tut, der dir alle deine Sünden vergibt. Da wacht die Liebe auf, da wird ihr Herz bewegt, da können Sie nur noch danken. Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, dieses Pflichtgefühl, das gehört eben zur Bürgerpflicht im Abendland, sondern wir sind Leute, die Jesus über alle Dinge lieben, die ihm vertrauen und die ihn kennen. Eine unbändige Freude, und das ist größer als alles, was ihr Not bewegen mag. Und ich will nichts verharmlosen an Hunger, an Schmerzen, an Qualen von Schmerzen. Aber wenn das bei Ihnen geht, im Leben so ist, dass Sie Jesus kennen und lieben, dann können Sie sagen, warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Noch das Letzte. Eine grenzenlose Kraft, sagte ich, eine unbändige Freude, noch eine unumstößliche Gewissheit. Mit dem, was ich jetzt sage, tue ich manchen auch weh. Ich sage das immer wieder, weil ich bin so froh, wenn wir drüber reden können. Und es kommt immer wieder mit vielen auch zum Gespräch. Jemand hat mir gesagt, wissen Sie, ich kann zu Ihnen immer in die Kirche kommen, Sie nehmen meine Zweifel nicht ernst. Ich sage, doch. Jedes Mal, wenn ich an einem Grab stehe und den Dienst tue, komme ich mir vor wie ein Lügner, der vom Leben spricht, wo der Tod sichtbar seine Macht demonstriert. Ich bin doch auch ein Mensch, der vom Fühlen lebt und soll alles auf das Glauben setzen. Das ist Wissen, ich habe es Ihnen doch oft gesagt. Die Zweifel leben in uns allen. Welcher Kranke ist nicht angefochten? Aber ich weiß, dass ich nicht im Zweifel bleiben darf, sondern stürze hinab, Gründe, bodenlose Tiefen. Und wie werde ich gewiss? Ich kann mir es nicht einreden, das haben wir letztes Mal gesagt. Ich kann mir es nicht einreden, den Glauben. Ich kann mir es nicht vorsagen. Das wäre schön, wenn das ging. Es geht gar nicht. Die Zweifel sind viel stärker. Es steht ein großes Wort, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn ich mein Leben ansehe, muss ich sagen, ich bin ein verlorener Mensch, der täglich Gottes Ehre mit Füßen tritt. Und wenn ich glauben soll, dass ich dennoch ein Kind Gottes bin, ein Eigentum Gottes, in ganzer Nähe mit ihm lebe, woher kann ich es wissen? Nur wenn es der Heilige Geist durch sein Wort mir ins Herz hineinschreibt. Und das tut er. Wunderbar. Und dann kann man glauben. Ach, deshalb habe ich Ihnen vorher gelesen, Sie dürfen darum bitten, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Das größte Wunder, das der Heilige Geist kann, größer als eine Totenauferweckung, wenn er unsere Zweifel, unsere Anfechtungen überführt durchs Wort und gewiss macht. Sagen jetzt, glaub und weiß und glaube ich feste. Jetzt weiß ich es aus dem Wort heraus, weil er es mir zusagt. Das Bild ist ja wunderbar, das Paulus prägt. Das ist eine Gerichtsverhandlung. Stehen die Ankläger da und die sagen alles gegen mich. Und da können viele Leute auftreten und vielleicht sie auch noch und sagen, das ist ein Schlimmer und er hat versagt und alles falsch gemacht und alles. Und dann kommt der Geist Gottes und sagt, und ich gebe ein Zeugnis. Der ist angenommen als Kind Gottes. Warum? Weil er Almosen gegeben hat? Nein. Weil er so schön gepredigt hat? Auch nicht. So, weil Jesus für ihn starb. Weil das Blut Jesu für ihn spricht. Und darum ist er angenommen. Und das macht gewiss. Und es gibt Gewissheit im Glauben. Nur aus diesem Zeugnis des Geistes heraus. Wenn Sie über Ihre Taten gewiss werden wollen, werden Sie nie gewiss. Oder Sie sind ein Heuchler. Da reden Sie sich was Falsches ein. Sie kennen sich nicht. Sie werden gewiss im Glauben nur durch das Zeugnis des Geistes Gottes. Und er bezeugt es Ihnen. Paulus schließt noch und sagt, wir müssen viel mit Christus leiden. Das wird die nächste Predigt, im nächsten Sonntag werden, vom Leiden. Wir tragen auch mit an den vielen Nöten um uns herum. Und das macht uns im Glauben nicht wanken. Wir sagen, ja, das hat ja Jesus auch so getan. Nirgendwo, es gibt keine Religion der Welt, keine Philosophie, die so tief mit dem Leiden der Welt und der Menschen sich beschäftigt wie Jesus, der alles auf sich nahm. Und nicht nur das Äußere, sondern auch das Innerste der Gottesferne und der Schuld, die auf uns Menschen liegt, des verfehlten Lebens. Und darum müssen wir mittragen, und eine Gemeinde will auch mittragen, ihre Last und ihre Nöte, mit Christus leiden. Aber wir sind ja Erben. Nicht bloß einmal im Himmel werden wir Erben, sondern hier schon dürfen wir von den ganzen Schätzen Jesu leben. Es sind keine materiellen Schätze. Es gibt noch andere. So wie Jesus aus der Vollmacht Gottes heraus gewirkt hat, geredet hat, so dürfen Sie aus der Vollmacht Gottes heraus wirken, Dienst tun, Zeuge Gottes sein in einer leidenden, verzagten, müden Welt und allen sagen, was wollen Sie denn sagen? Es ist etwas, das Heiland sein. Ja, das ist was. Größeres gibt's nicht. Amen. Jetzt singen wir noch vom Lied, ist Gott für mich so träte. Das ist ja das Lied, das nach diesem Kapitel Römer 8 gedichtet ist. 250, den ersten Vers und dann die Verse 7, 8 und 9 vom Lied 250. Bevor wir diesen jungen Leuten das Wort geben, wollen wir miteinander beten. Du, unser lieber Vater im Himmel, wir wollen dir für das unvergleichliche Vorrecht danken, dass wir einfach so kommen dürfen wie Kinder. Und dass du immer wieder durch dein Wort es unserem Geist zusprichst. Und es auch bekräftigst und bezeugst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir deine Kinder sind. Ach Herr, wider allen Unglauben, wider alle Zweifel, wider alle Anfechtung, wollen wir es glauben und dich auch um Verzeihung bitten, wo wir dir nicht trauen. wo wir kritisch sind gegen dich, obwohl du dich doch so oft bezeugt hast in uns. Vergib uns unsere Schuld. Es ist uns leid. Und wir wollen in einem ganz anderen Vertrauen mehr erleben von dem Erbe, das du uns heute schon gibst, an deiner Kraft, an deiner Macht. Ach so, wirke, Herr, auch mit all dem, was jetzt vor uns liegt, in den kommenden Tagen, an Aufgaben und Pflichten. Wir befehlen uns dir an, auch mit unserer Gemeindearbeit, aber legen alle Gemeinden der Welt an dein Herz, allen Missionsdienst, alle Diakonie, wo er auch geschieht. Wir denken jetzt an die Kranken, an die Alten. Sei bei ihnen. Gib du auch in unserem Volk ein neues Hören auf dein Wort. Auch bei den Menschen, zu denen wir in den nächsten Tagen gehen und von dir sagen. Da bekräftige dein Wort, dass Glauben entsteht und Frucht gewirkt wird. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir haben ja immer wieder interessante Dinge. Zurzeit läuft in dem Werk, in dem ich auch mitarbeite und Mitverantwortung trage, Christliche Fachkräfte International, seit gestern bis zum nächsten Samstag in Eidlingen ein Kandidatenkurs. Das ist nur ein Teil. Gunter Kiene ist heute beim Jugendtreffen in Schwäbisch Gmünd mit, glaube ich, 7 von den Kandidaten. 25 in 14 Ländern. Ich habe gestern zu denen gesagt, ich bin tief bewegt, wenn ich jeden Einzelnen sehe, der sagt, ich möchte meinen Eigenwillen kreuzigen und ich will mit meinem ganzen Leben mich hingeben, in die schwierigsten Orte mich senden zu lassen und für Jesus zu wirken. Jetzt wollen wir hören, wie er heißt, wohin er geht und euren Beruf. Und das soll einfach so eine Anregung sein. Mehr bleibt leider nicht mehr im Gottesdienst, aber bitteschön.
Mein Name ist Johannes Henschel. Ich bin Zivildienstleister zurzeit und ich gehe nach Bethlehem, Israel.
Mein Name ist Inge Baumann. Ich bin Hebamme von Beruf und werde voraussichtlich im Januar nach Liberia gehen.
Ich heiße Martina Riedel und ich möchte als Krankenschwester im Südsudan arbeiten.
Mein Name ist Ute Sitzler. Ich bin auch Krankenschwester und ich werde, wenn alles so klappt, wie es geplant ist, nach Kenia gehen.
Mein Name ist Pauline Epp. Wir haben 3 kleine Kinder und sind bereit, uns einfach einsetzen zu lassen. Wohin? Das darf mein Mann sagen.
Herbert Epp und wir, also ich bin Nachrichtentechniker, und wir stehen für einen Einsatz in Planung an die Elfenbeinküste, in Radioarbeit in Abidjan.
Mein Name ist Britta Gervinat und wir gehen nach Sierra Leone mit dem Beruf meines Mannes.
Ja. Meine Frau hat auch einen Beruf, sie ist Bankkauffrau, sage ich zuerst. Aber wir werden eingesetzt werden als Ingenieur für Maschinenbau und wir sollen dort Lehrwerkstätten aufbauen.
Mein Name ist Alexandra Lütze, ich bin Krankenschwester und wir wollen im Oktober in den Sahel gehen.
Ja, Rainer Lütze, ich bin Arzt, der dazugehörige Ehemann.
Ja, ich bin Ursel Pfeifle mit Ole, Mareike ist noch drüben. Ja, wir gehen zusammen mit meinem Mann nach China.
Ja, mein Name ist Bernd Pfeifle und ich bin Bauingenieur.
Mein Name ist Andreas Schröder. Ich bin Krankenpfleger vom Beruf und ich werde mit meiner Familie, die unten im anderen Raum ist, nach Burkina Faso gehen.
Und die anderen Kandidaten, die in Schwäbisch Gmünd sind Siegfried Matthäus, Installateur. Er geht nach Nazareth, Annette Maxheimer, Krankenschwester, nach Kenia, Ulrike Müller, Übersetzerin, nach Indonesien, Hans Wüst und Beate Stephan, Agraringenieur und Ernährungswissenschaftlerin, nach Bolivien, Heike Neumes, Krankenschwester, in den Senegal, Markus Köbler, Maschinenbauingenieur, nach Kirgisien Und dann sind noch weitere in Vorbereitung. Matthias Ulmer, Krankenpfleger nach Kamerun. Markus und Elke Müller, Arzt, werden demnächst nach Zaire ausreisen. Hans-Peter und Annette Mangold, er ist Orthopädie-Mechaniker und geht nach Peru. Und Hans-Martin und Beate Richter, Techniker, der geht in die Zentralafrikanische Republik.
Es ist so schön, dass Sie als Gemeinde, soweit Sie es können, auch das verfolgen und sich mitfreuen. Ich denke immer wieder, das ist eine Ermutigung für uns. Die werden vielfach auch über die Kassetten mit uns in Verbindung sein vom Gottesdienst. Aber ich bin Ihnen so dankbar für alles, was Sie schon getan haben. Wir geben auch heute das Opfer für diese Entsendungen von christlichen Fachkräften international. Wir reden nicht viel darüber, dass es geschehen kann, haben wir Ihnen zu danken, die Sie so viel Opfer auch dafür bringen. Jetzt könnt ihr noch schön stehen bleiben, wir sind gleich fertig. Also heute ist das Opfer für diese Arbeit. Und noch das Letzte. Am nächsten Sonntag wollen wir beginnen, ab und zu so in einer losen Folge Abendgottesdienste zu machen. Um 18 Uhr. Einer hat mit mir einen Streit anfangen wollen. Er hat gesagt, du hast doch geschrieben Sonntag um 6, jetzt sagst du 18 Uhr. Also beides stimmt. Jetzt können Sie es nicht vergessen. Jetzt ist eine Eselsbrücke gebaut. Und was wir damit wollen, da wollen wir ganz schlicht als Gemeinschaft zusammenkommen, wollen wir viel singen und auch viel lockere Elemente haben, dass auch Gemeindeglieder beten, dass wir eine Gebetsgemeinschaft haben, im gar nicht so großen Kreis. Aber es ist immer auch hier schwierig, wenn der Platz nicht reicht im Gottesdienst. Ich will also denen unter Ihnen, die sagen, das kommt mir sehr gelegen, einladen. Am nächsten Sonntag haben wir so einen Abendgottesdienst, Sonntag um 6. Wir wollen es auch so machen, dass wir besonders offen sind, wollen keine feierlichen Elemente drin haben, sondern einen schlichten Gottesdienst ohne Talar, aber einfach mit einem evangelistischen Wort, wo man auch jemanden mitbringen kann und einladen kann. Ich freue mich auch, wenn Sie das hier im Gottesdienst tun, aber an dem Abend soll es besonders so eingerichtet sein. Ab und zu, immer, Sie müssen genau sehen, wann es ist. Es ist natürlich nicht regelmäßig. Dann wird es getraut am nächsten Samstag. Ulrich Wagner, Bäcker und Konditor, Rodebühlstraße 88. Monika Steinbrecht, Krankenschwester aus Renningen, Samstag um 13.30 Uhr ist die Trauung. Wir freuen uns über das fröhliche Pärlein. Steht doch mal auf, da seid ihr doch, dass man euch auch geht, dann weiß man die Namen nie. Komm, der ist sonst immer in der Kinderkirche drüben und dient dort. Ganz herzlichen Dank, da freuen wir uns und wünschen euch, dass euch Gott zum Segen setzt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche. Rüdiger Buck, 66 Jahre, Nevstraße 4. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden.